herzlich willkommen zu Stachel und Herz.
Wir haben uns nicht abgesprochen, wer zuerst hier die fröhliche Begrüßung macht. Eigentlich bist du es, Thea, die ja mit der weitaus besseren Podcast-Stimme begrüßt. Und jetzt bin ich dir mit meinem Robotmaul ins Wort. Tag also, auch. Läuft, ne? Bei euch? Läuft bei uns.
Ich finde, das ist aber kein Argument, nicht zu starten. Ich finde, man kann auch mit Ruhrpott-Charme den Tag beginnen oder die Aufnahme beginnen.
Welches Bling-Bling hat er hier gerade in unserer Aufnahme geblinkt? War das dein Handy oder war ich das?
Bling-Bling?
Kam gerade ein.
Ja. Oh.
Habt ihr es nicht gehört?
Also ich habe nichts gehört. Ich kann, ich muss aber, gut, dass du mich erinnerst, ich muss mein Handy ja auf Flugmodus schalten.
Ja,
aber ich
ihr seid
das
quasi
nicht
live dabei. Also man hört quasi nur live unsere Freundschaft hier. Dieser Podcast ist total authentisch, wie ihr seht. Alle Bling-Blings von unserem Handy sind mit dabei. Jetzt sind wir aber auf Flugmodus, damit wir nicht weiter gestört werden, damit wir hier ganz unter uns sind. Wir haben wieder heiße Themen hier heute, über die wir miteinander sprechen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch, weil ich weiß gar nicht so richtig, wie kontrovers es wird. Aber ich will gar nicht so viel vorweg.
Meine Güte, machst du die Leute aber neugierig.
Ja,
die fangen jetzt
allem
schon an, ihre Bleistifte zu spitzen, um ihre Protest-E-Mails zu schreiben. Nein, es passt alles nicht zusammen.
Aber ihr habt uns doch alle lieb. Und wir lernen voneinander. Ja, also hör mal, ich war am Wochenende wieder mal auf einer Konfirmation.
Ja.
War sehr schön. Ich meine, da bin ich jetzt auch nicht sehr objektiv, muss ich sagen. Ja. weil der Pfarrer ein guter Freund ist und ja, und auch das Konfikind mir sehr, sehr nah ist. Aber es war sehr, sehr schön. Beim Segen gab es eine Seifenblasenmaschine, die von oben so auf die Konfis so und dann in die Kirche auch so ganz viele Seifenblasen.
Ah, ja. Schön.
So beim Segenslied dann, ne? Und dann dann wurde Mercy is Falling gesungen und dann fallen so die Seifenblasen. Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Idee. Und die Konfis waren total intensiv eingebunden in den Gottesdienst. Die haben Begrüßung gemacht und sehr vieles. Also das erste Wort hatten die Konfis selber im Gottesdienst. Und das fand ich auch mal total schön. An alle Fahrpersonen, die uns hören, das kam richtig gut an bei mir. Falls es überhaupt irgendwen interessiert, welche Konfi-Gottesdienst kommt bei Sarah gut an?
Seifenblasen sind schon mal ein Pluspunkt für Sarah.
Ja, und die Konfis wirklich auch so ernst nehmen und mit reinnehmen und so, das ist auch schön.
Ja,
meine, das
auch
wird schon an vielen Stellen, glaube ich, auch gemacht. Das ist jetzt irgendwie auch keine ganz neue Idee. Aber das fand ich schön. Ja. Mhm. Du warst ja bei IKEA, ne, am Wochenende.
Ich war bei IKEA am Wochenende. Und beim Sport. Du hast mich ja quasi sehr, sehr öffentlichkeitswirksam über den Stachel und Herz Instagram-Kanal. No pressure auch noch als Hashtag.
Ja, ich wusste auch nicht, also für die, die es nicht gesehen haben, euer Pech, ihr müsst uns halt folgen auf Instagram. Aber nein, ich habe am Samstag war ich beim Sport und habe ein Foto von mir im Gym gemacht und habe dann Thea verlinkt und gesagt, dies ist die Motivationsstory. Thea wollte am Wochenende auch zum Kurs gehen. Und hab dich dann mal vor unseren zehntausenden Menschen auf Instagram vollkommen unter Druck gesetzt. Und dann bist du auch am Sonntag zum Langhantelkurs gegangen. Und
also
hast
ich
da
bin
dann
fast gestorben. Ich bin nicht gestorben, aber ich bin fast gestorben.
Du hast
und meine Beine sind heute wie Pudding. Aber ich habe es geschafft und ich bin echt froh, weil ich habe mich ja vorher immer nie getraut, zu einem Kurs zu gehen. Also ich bin schon lange im Fitnessstudio, aber ich bin halt immer nur so alleine hingegangen. Ich habe mich auch nie mit jemandem verabredet. Habe hin und wieder Leute getroffen, weil es ja hier bei mir in der Gegend ist, die ich kenne. Aber ich bin immer alleine nur trainieren gegangen. Und das hat dazu geführt, dass ich häufig einfach nicht gegangen bin. Weil wenn ich die Einzige bin, die mich motiviert, dann ist das ein bisschen, funktioniert es nicht immer. Und
ach,
jetzt habe ich mich endlich mal getraut. Bitte?
Wie gut, dass wir dich alle motiviert haben. Ich habe nämlich auch ein bisschen gezweifelt, ist das jetzt zu sehr? Weil das haben wir nicht.
Ja, das hat mich schon ziemlich unter Druck gesetzt. Das will ich jetzt. Nein, es war aber gut, weil ich bin ja dann endlich mal nach irgendwie Jahren Mitgliedschaft in diesem Fitnessstudio zu einem Kurs gegangen. Und das war ein Krafttrainingskurs, also mit Langhanteln und Kurzhanteln und einer Trainerin vorne und so peppige Musik, aber halt nicht so mit Hüpfen und Springen und so, was halt nicht so meins ist. Und es war, also es fing zu einer bestimmten Zeit an, es war zeitlich begrenzt, da ist jemand, die mir genau gesagt hat, was ich zu tun habe. Und das fand ich ganz toll. Also erstens gab es da so eine Verbindlichkeit, nicht nur durch deinen öffentlichen Aufruf, schön, sondern auch einfach durch dieses, es fängt dann und dann an und entweder bist du dabei oder nicht. Dann ist es zeitlich begrenzt und dann ist es halt so, ich muss selber gar nicht nachdenken, ich muss gar nicht überlegen, was ich tun soll, sondern da ist eine professionelle Person vorne, die mir sagt, was ich machen soll. Und ich konnte quasi einfach nur mitmachen und mich voll und ganz so auf die Bewegungsabläufe konzentrieren. Das war super hilfreich. Und jetzt bin ich ziemlich angefixt. Ich glaube, ich mache das wieder. Weil mich das eher motiviert als so dieses so, ich gehe jetzt selber und ich muss jetzt selber überlegen, welche Übungen ich mache und so weiter und so fort. Und mir das alles selber zusammenbauen, sondern ja, ich weiß nicht, warum ich das nicht früher gemacht habe. Das war wirklich so ein bisschen einfach so eine Ängstlichkeit. Und die habe ich jetzt überwunden. Hoffentlich.
Yes.
Das ist ja immer voll so eine gut. Sache, es einmal zu machen, ob man es dann auch durchzieht, ist dann auch immer so eine Frage.
Ja, geht mir ja auch so. Ich stelle mich ja bei den Kursen auch meistens in die erste oder zweite Reihe. Dann ist der Druck nochmal höher.
Ich habe mich jetzt
selber
in die letzte Reihe, oder beziehungsweise, also da war niemand hinter mir. Das war mir schon noch fürs erste Mal wichtig.
Ja, also erste Mal ist ja auch nochmal was anderes. Und ich merke halt bei den Kursen auch, ich mache weiter, auch wenn es weh tut. Und das ist der Punkt, wo ich, wenn ich alleine Krafttraining vor allem mache, da höre ich auf.
Genau,
also, da
das habe ich
nicht
auch
so
gemerkt.
Weit.
Ich habe auch gemerkt, dass ich mich bisher, glaube ich, nicht wirklich gepusht habe. Aber dadurch, dass da jetzt, ne, also ich war eigentlich schon fertig und dann meinte sie, und jetzt noch 8 und 7 und 6.
Genau.
Und ich so, what? Oh, nein. Dann habe ich in der Regel dann doch schon auch noch bis zum Ende gemacht. Also das war, ich habe mich selbst so ein bisschen übertroffen, wie sagt man?
Ja.
Ja.
Irgendwie so. Bist über deine Grenzen hinausgegangen.
Und was halt auch einfach super hilfreich war für mich. Also ich war so ängstlich, glaube ich, weil ich dachte, dann werde ich so verglichen mit anderen und dann sind andere und die gucken auf mich und so. Niemand hat auf mich geguckt.
Nee, das glaube ich.
Also alle
das
waren
ist
mit
auch
sich
was
selbst beschäftigt. Da waren ein paar Leute, so ein paar so Grüppchen, 2er- oder 3er-Grüppchen, die hatten sich offensichtlich verabredet, kannten sich, haben sich vorher ein bisschen unterhalten. Aber während des Trainings waren alle so für sich mit ihrer Trainingsstation so, mit ihren Hanteln und mit ihrem Step-Up-Ding da. Und es ging einfach nur um dich und die Trainerin. Und wir waren, glaube ich, 15 Leute oder so. Und niemand hat nach rechts oder nach links geguckt.
Nee, und ganz ehrlich, das merke ich auch an mir selber. Ich bin so sehr mit mir selbst beschäftigt, ich habe gar keine Kapazität, um auf andere zu achten. Und das ist mir auch relativ Wurst. Also das geht mir ganz genauso. Und ich finde es auch einfach, die Atmosphäre, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne, die Atmosphäre in meinem Fitnesskurs, die ist so schön, die wünsche ich mir in der Kirche auch manchmal. So positive Energie. Und bei meinen Trainerinnen, bei denen ich das mache, geht es auch gar nicht so darum irgendwie, dass da irgendwie von vorne oder so gesagt wird, oh, hier geht es jetzt irgendwie darum, irgendwie einen Knacker zu kriegen oder so. Das war fast bei unserem Thema heute. Aber die sind halt so, das machen wir für uns und du machst das für dich und so.
Ja.
Also es war, das finde ich atmosphärisch nochmal total schön und es ist einfach immer gute Stimmung. Also es ist echt so, die verbreiten so gute Stimmung. Manchmal gehe ich ja sonntags, mittags und dann bin ich morgens im Gottesdienst und mittags im Sportkurs und dann frage ich mich schon manchmal so, wow, wo war die Stimmung jetzt heute besser? Wo war die Person, die vorne stand? Also, geht jetzt auch gar nicht um einzelne Personen und so, ne? Aber so generell dachte ich so, wow, das ist einfach, ja, mehr Fitnesskurse in Kirchen oder so. Schön, das freut mich, dass das, dass ich dich nicht zu sehr unter Druck gesetzt habe damit.
Ich war so zugleich. Also, das war genau das Richtige an Druck so. Also, ich hab du hattest es ja auch gesagt, Thea wollte auch zum Sport und wir haben auch schon darüber, du hast mich früher auch schon versucht zu animieren und zu motivieren, das wenigstens mal auszuprobieren und ich habe mich immer geweigert bisher. Und es hat mir dann doch so diesen letzten Push gegeben.
Ich brauche ja auch den Druck von anderen Leuten, ne? Zum Beispiel in meinem früheren Leben habe ich ja mal geraucht.
In meinem früheren Leben habe ich ja mal geraucht.
Vor 100 Jahren habe ich ja mal geraucht. Und jedes Mal, wenn ich aufgehört habe zu rauchen, das war öfters der Fall, dann habe ich das immer der ganzen Welt erzählt. Ich habe allen erzählt, ich habe jetzt aufgehört zu rauchen, um mir selber.
Damit du dich nochmal extra schämst, wenn du es wieder anfängst?
Ja, genau. War dann auch ein paar Mal so, mit positiven Schwangerschaftstests hat es dann letztendlich funktioniert.
Das war dann die letzte Motivation, doch ganz aufzuhören.
Ja, weil es war auch wirklich so, dass, das sage ich jetzt nicht, oder?
Weiß ich nicht. Jetzt wollen wir es erst mal recht wissen.
Ach, ich hatte die Vorstellung, dass es ist jetzt auf vielerlei Ebene, glaube ich, problematisch, was ich sage. Ich sage es jetzt trotzdem. Ich freue mich auf E-Mails dazu. Kommentaren. Ich fand die Vorstellung, eine Mutter mit einem Kinderwagen und einer Kippe in der Hand zu sein, war nicht so mein Bild.
Ist so ein bestimmtes, ein bestimmter Look, ne?
Ja, so ist wahrscheinlich auch, ist auch okay, wenn Menschen das machen. Meins war es nicht. So, das war jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt. Jedenfalls hat es mich motiviert, vielleicht motivieren euch andere Dinge. Sei es drum. Komm, machen wir doch einfach weiter, bevor ich mich hier weiter um Kopf und Kragen rede. Wir waren auf dem Jugendkirchentag in Alsfeld.
Und davon handelt jetzt auch unser Stachel.
Yes.
Der Stachel der Woche.
Ach, du kommst direkt zum Punkt. Ne? Du wolltest jetzt nicht lange drum herum reden und so, war sehr schön.
Ich dachte, du fängst jetzt schon mit dem Stachel an, aber du hast jetzt gar nicht Raum für den Jingle gelassen. Deswegen habe ich jetzt...
Doch, jetzt kam noch, der Jingle kam noch gerade schon.
Genau, deswegen ja.
der hat der Julian doch jetzt schon eingeschnitten. Mhm. Jedenfalls waren wir auf dem Jugendkirchentag, Live-Podcast, EKHN. Mhm. Und das war ganz toll. Also ein Riesending, dieser Jugendkirchentag. Kannten wir beide vorher gar
tausende
nicht.
Tausende
Jugendliche,
Kinder,
2000 Menschen und so. Mega krass. So, jedenfalls haben wir Live-Podcast gemacht und haben danach auch junge Menschen in Real Life kennengelernt, uns mit denen unterhalten und so. Und haben dadurch eine App kennengelernt.
Yes.
Und die ist unser Stachel. Nicht die Menschen waren ganz toll.
Ja.
Aber die App.
Auch die Kids, die uns hinterher angesprochen haben.
Ja, cool.
Es waren richtig coole, sehr interessierte Kids. Und das war nur ein Element unserer Gespräche mit den Leuten dort.
Das war nämlich die App Creed. Also
Creed wie Glaubensbekenntnis.
Ja, geil, war ich jetzt auch. Jetzt wollte ich mit meinem Englisch hier ein bisschen auch mal...
Ach so, Entschuldigung. Ja, ich wollte dich jetzt nicht bloßstellen.
Ja, das kenne ich auch nur wegen dem Lied. Dieses,
was?
Naja, es gibt auch ein Lied.
Es gibt auch eine Band. Ich glaube, das war auch so eine christliche Band. Aber die war halt sehr, sehr berühmt.
Ja, die meine ich auch, glaube ich. Ja.
Vielleicht gibt es auch ein Lied, das so heißt. Das kann ja auch sein.
Egal. Jedenfalls, nee, ich glaube, ich meinte diese Band. Die ist wahrscheinlich auch problematisch, weiß ich nicht. Aber
keine Ahnung.
Ist lange her.
Ich weiß dann nur, dass sie sehr berühmt war und dass sie auch so ein paar richtig große Hits hatten. Aber mir fällt gerade keins ein.
Yep.
Kam auch aus den USA, wie zum Beispiel diese App Creed.
Ja, so, also kommen wir zurück zur App. Also, eine App. In dieser App begegnet jungen Menschen dein neuer bester Freund, es wird auch nicht gegendert, und Jugendpastor in der Hosentasche. Mhm. Und das ist dann ein Schaf-Avatar namens Lenny. Und diese App begegnet dir, ist halt so christliche KI-Begleiter-App irgendwie so, ne? Du chattest dann über dein Glauben, über Beziehungen, Bibelstellen, Gebete, Andachten. Die App, die liefert dir irgendwie schriftbasierte oder auch mündliche Antworten und will Menschen helfen, ihren Glauben wiederzufinden oder durch die Bibel Trost zu finden oder regelmäßig die Bibel zu lesen oder halt... und kann dir auch sagen, was richtig und falsch ist im Leben, ja? Also genau das, was wir so suchen, ja? Und das Ding ist einfach, diese App, das haben wir dann so ein bisschen recherchiert, die ist halt kein Kirchenprojekt so. Es gibt ja auch so Projekte von Kirchen, die dann so kostenlos angeboten werden und so. Nein, dahinter verbirgt sich ein US-Startup-Unternehmen. Und das wird halt richtig vermarktet auch. Und es gibt dann so Influencer-Marketing auch dahinter in den USA und auch in Deutschland. Und ja, diese App, das war so witzig, weil dann waren wir so hinter im Auto und dann hast du dich so, ich habe so eine Story auch dazu gemacht, Thea regt sich über was auf, worüber regt sie sich hier auf? Und du bist dann so abgegangen, je mehr wir uns damit beschäftigt haben, da dachten wir doch, komm, das ist unser Stachel, weil es stachelt hier unseren Stachel des Podcasts so richtig an.
Es hat mich wirklich sehr, ich war sehr aufgebracht. Und also, was ich halt so, also bei uns beiden sind so ein bisschen die Alarmglocken angegangen, als dieses Kind uns davon erzählt hat, weil ja, also wir haben dann auch ein bisschen recherchiert. Ich habe mir die App dann auch runtergeladen jetzt am Wochenende und geguckt, wie weit ich komme.
Ja, du hast so richtig Feldstudie gemacht, ne?
Ich habe so, ja, aber ich bin wirklich nicht weit gekommen und das sage ich jetzt bewusst, weil das ist halt auch keine, wie du schon eben sagtest, kein kostenloses Angebot, zum Beispiel von der Kirche oder von so, sondern es ist halt wirklich ein Venture-Startup. Also es ist ein auf Gewinn ausgerichtetes mit In-App-Käufen, Paywall. Also du kommst da wirklich nicht weit. Ich habe es versucht. Und es ist wirklich, du hast eben gesagt, Lenny, das Schaf. Das Produkt wird auch so verkauft als Tamagotchi meets Duolingo für Christen. Also du kannst so einen Streak aufbauen. Dieser Lenny, dieses Schaf, ist ja wirklich wie so ein Tamagotchi. Am Anfang musst du es aufwecken. Und dann hinterher, als du so ein paar Fragen beantwortet hast zu deinen Denominationen, an diesen Denominationen, an dieser Liste, merkte man auch so ein bisschen, dass das aus den USA kommt, weil viele waren dort nicht aufgelistet und andere, die zum Beispiel hier in Deutschland sehr, sehr klein sind, waren zum Beispiel schon gelistet. Und es ist halt ein KI-Companion und Lenny, das war dann auch am Ende so gerade schon, also fast schon richtig, ich lese das mal vor, so ein bisschen perfide formuliert, so jetzt ab jetzt kommt die Paywall. Warte, ich lese das mal vor. Also gut, das Team sagt, ich muss dich vor der Paywall warnen. Die meisten kostenlosen Apps füllen dein Bildschirm mit Werbung oder verkaufen deine Daten. Ein Abonnement hilft uns, das Licht am Brennen zu halten, ohne dich zum Produkt zu machen. Es hilft auch, mich zu ernähren, also mich, Lenny. Oh, also du musst quasi bezahlen, um Lenny am Leben zu halten. Und dann
kommt dein Freund und dein Jugendpastor. Richtig. Das hat ja auch sowas von so evangelikalen Freikirchen, ne? Du musst auch jetzt den Jugendpastor bezahlen.
Ja, also du, das war halt auch da. Und diese KI, also wir haben da ja ein bisschen recherchiert auch. Und die KI, die dort eingebaut ist, ist ein Tool, das auch benutzt wird, um bei Dating-Apps Antworten zu generieren. Also Tinder oder so, ja? Also was du vorhin meintest, so Jugendpastor in der Hosentasche, so eine ähnliche. Das geht halt wirklich darum, dadurch, dass es halt Lenny ist, dieses süße Schaf, ne? Also wir hatten auch darüber gesprochen, über diesen Begriff Gamification, ne? Also dass das Ganze wie so ein Spiel wird, ne? So ähnlich wie Duolingo, dass du da auch so spielerisch eine Sprache lernst, ist das halt auch darauf aufgebaut, dass du belohnt wirst mit Streaks, dass es In-App-Käufe gibt, dass es auch so ein bisschen süchtig macht. Du musst halt dranbleiben, du musst dich immer wieder melden. Das ist halt auf maximale Verweildauer optimiert, ja?
Das hat ja auch so ein bisschen was von so evangelikaler Logik. Du musst halt jeden Tag stille Zeit machen, damit du nah bei Gott bist. So. Also das passt ja so in diese Logik so rein. Das finde ich nochmal interessant gelöst, sagen wir mal so.
Ja, und das war auch genau, also das wird auch direkt zu Beginn, also da, wo ich, so weit bin ich noch gekommen. Also die App soll dir helfen, Bevor wir beginnen, lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten. Ich bin ein Christ, genau wie du. Und ich bin hier, um dir zu helfen, näher zu Gott zu kommen. Und nachdem du die Denomination eingegeben wirst, hast, dann, was die Funktionsweise der App betrifft, du kannst mit mir per Stimme oder Text sprechen. Je mehr du dich mir anvertraust, desto besser kann ich dich zu Gott führen. Und dann kannst du halt auswählen, mehr Auswahl ist auch möglich. Was möchtest du aus dieser App rausholen? Also sprich mit Gott, studiere die Bibel, bete öfter, vermeiden Sie Versuchung. Da ist dann plötzlich gesiezt, obwohl das, glaube ich, eher ein Übersetzungsfehler ist. Also man wird mal geduzt, mal gesiezt am Anfang. Finden Sie Ruhe, spirituelle Heilung, bete öfter. Bauen Sie eine tägliche, genau, einfach erkunden. Also man kann dann auswählen, was man von der App möchte. Und da wird halt, aber es ist sozusagen für Erwachsene und Kinder, aber im App Store ist das ab 4 Jahren. Also auch Kinder können das schon runterladen. Und diejenigen, die uns das, uns davon erzählt haben, waren ja auch Kinder. Und also es ist auch wirklich sehr so durch dieses Tamagotchi-mäßige, durch dieses Gamification und so ist das schon so sehr schon auch an Kinder und junge Leute gerichtet.
Interessant finde ich aber übrigens auch noch, wenn man nochmal so ein bisschen dahinter schaut, ne? Also zum einen so diese Logik von du bist näher bei Gott und so, dieses Theologische, was dann aber gepaart ist mit Geld machen.
Ja,
also
genau.
Es gab so ein, ich habe so einen Artikel gelesen bei Christianity Today und die sind halt ein, die bekamen halt als Start-up von so einem Programm $500 und haben dann aber $4.2 Millionen eingesammelt. Also da geht es um richtig, richtig Asche, die damit machen. Mhm. Das finde ich auch nochmal richtig krass. Und dann natürlich so auch, also wer steckt dann auch so dahinter? Ja, welche Stimmen werden gehört? Wessen Theologie kommt dabei raus? Und das sind ja, also das sind ja jetzt nicht globale, befreiungstheologische, queere, rassismuskritische Perspektiven. Das sind eben vor allem, und das wird auch deutlich in diesem Artikel, weiße, US-evangelikale, männliche Autoritäten, die dann da auch, auf die man sich beruft und dessen Theologie dann auch da eben mit einfließt.
Und selbst wenn, ne? Also welche Theologie auch immer eingebaut ist, sie wird intim, personalisiert, ohne Transparenz, in einer Vertrauensbeziehung an ein Kind ausgeliefert. Ja, also da wird so eine da kann auch so eine parasoziale Bindung aufgebaut werden. Ja, also niemand kann von außen prüfen, was Lenny einem 12-Jährigen um 3 Uhr nachts antwortet auf Fragen zu Sexualität zum Beispiel.
Ja, also kinderschutzmäßig ist es ja
oder
auch
sowieso, ne? Also das ist ja wirklich, da werden ja sehr, sehr intime Fragen dann hoffen, also darauf ist es ja auch aufgebaut. Ja, es geht um dich persönlich, um deinen Glauben, um deine Beziehung zu Gott, um das Gebet, ja, wo man ja wirklich sein Innerstes sozusagen nach außen. Das soll ja da hervorgekitzelt werden auch in diesen.
Und dann finde ich auch nochmal interessant, wenn, also auch in Bezug auf Queerfeindlichkeit so, ja, also da ist mir ja auch direkt so, wo ich sagte, oh mein Gott, wenn da jetzt irgendwie Jugendliche, die gerade so ihre Identität, Sexualität und so entdecken und da ja auch Fragen haben, die man ja vielleicht selber so mit 13 jetzt nicht weiß, wo man sie stellen kann, dann fragt man Lenny mal, ne? Und ja. Laut Mitgründer sollen bei Themen wie gleichgeschlechtlicher Ehe Bibelstellen zitiert werden. Und dann wird an Eltern oder PastorInnen verwiesen. Und da denke ich mir so, okay, Bibelstellen zitieren. Da gibt es jetzt so oder eben auch keine. Also,
also es gibt, man kann ja für alles argumentieren mit der Bibel oder auch gegen alles. Also ja, man findet schon was.
Naja gut, aber eigentlich findet man nichts zu homosexueller Liebe in der Bibel.
Ja, aber also, wenn man will, dann kann man bestimmte Sachen so interpretieren, dass es dann doch so wirkt.
Ja, finde ich jetzt nicht so, aber das tun ja manche Evangelikale und das vermute ich halt jetzt eben auch in der App so, dass es genau nach dieser Logik halt läuft. Und das ist eben auch so. Und dann wird halt an Eltern oder PastorInnen verwiesen, wo ich so denke, ja, das sind aber jetzt vielleicht für queere Jugendliche in manchen christlichen
Sphären, Spektren, Gemeinschaften jetzt nicht unbedingt so die Safer Spaces und dann halt so Schrift zitieren in Anführungsstrichen plus Autorität fragen, finde ich halt auch sehr, sehr schwierig und sehr problematisch. Also Leute, checkt diese App nochmal und Thea hat das letzte Wort zu dieser App.
Ja, ich will halt schon auch nochmal sagen, weil, ne, also ich will jetzt gar nicht so sehr sagen, dass diese Creed-App per se böse ist. Ja, auch Gamification ist nicht per se böse, ja. Also, wie gesagt, wir haben vorhin Duolingo genannt. Ja, Duolingo macht das ja auch so. Fitness-Apps machen das auch. Wenn es um Gesundheit geht oder um so Routinen aufzubauen, kann Gamification schon auch echt hilfreich sein.
Aber da wird ja abhängig gemacht von deiner Beziehung zu Gott, in Anführungsstrichen so, ne? Also das ist ja irgendwie auch so, ne? Lenny bringt dich irgendwie näher zu Gott. Und diese Logik dahinter, die wird halt gerade so in evangelikalen Kreisen auch als Machtmissbrauch genutzt. Also wenn man sich jetzt den Podcast mal Toxic Church anhört oder so, das sind genau diese Dynamiken, mit denen halt auch Menschen unter Druck gesetzt werden und auch ausgebeutet werden und auch diskriminiert und ausgegrenzt werden. Und das finde ich halt so in dieser Kombination einfach höchst problematisch, gerade bei Kindern. Gerade bei Kindern.
Das sehe ich auch so. Also das ist halt die Kombi, ne? Also die Kombi aus dieses Spielerische und sehr, sehr Zugängliche und ich bin immer für dich da und du kannst mich alles fragen. Und bei mir bist du sicher, kombiniert mit problematischen Aussagen. Aber ja, genau. Und da, jetzt habe ich mich sehr zurückgehalten. Am Freitag habe ich mich extrem aufgeregt. Gerade so über diese Monetarisierung. Also das finde ich auch extrem problematisch, ne?
Und gerade bei Kindern ja, so. Also das finde ich auch.
Also bei Kindern ist das echt, ja. Finde ich auch sehr schwierig.
Meine Kinder haben ja noch kein Handy, ne, wo ich so denke, oh Gott, ey, also wenn die ein Handy kriegen und irgendwann führt ja kein Weg dran vorbei, dass sie eins kriegen. Am liebsten ein Klapp-Handy, mit dem sie so ein altes Nokia, weißt du. Ihr könnt die Mama dann anrufen und den Papa, das war's auch. Alle anderen Nummern sind blockiert.
Ihr könnt eine SMS schreiben, wisst
genau,
ihr noch,
160
das
Zeichen,
ist?
Das haben wir früher auch so gemacht. Da musste man noch Worte nebeneinander schreiben und dann Großbuchstaben, damit man und Abkürzungen, damit man alles in 160 Zeichen kriegt.
Noch nicht mal ein Touchscreen kriegen die armen Kinder. Müssen dann viermal auf 7 drücken, um ein S zu kriegen.
So nämlich, ja, also, naja, mal schauen, wie es wird. Apropos, du hast gerade gesagt, problematische Aussagen. Ich habe nochmal über unsere letzte Folge nachgedacht. Und wie schön, dass wir jetzt wöchentlich aufnehmen. Dann kann ich all meine problematischen Aussagen von vor 7 Tagen nochmal durchdenken und wieder mit euch teilen. Also wir gehen hier jetzt einen gemeinsamen Weg. Und ich habe nochmal darüber nachgedacht, dass ich ja im letzten Podcast häufiger erwähnt habe und habe über meinen Haaransatz gesprochen, der aussieht wie ein Babyflaum. Und auch, dass ich als Jugendliche am liebsten meine Nase hätte machen lassen wollen und so, was ja völlig utopisch war finanziell und auch so und überhaupt. Also ich habe nicht mal ein Tattoo, weil ich Angst habe, dass wenn ich mich tätowieren lasse, auch heute noch, es übermorgen nicht mehr mag. Deswegen habe ich kein Tattoo, weil ich mir selbst eigentlich nicht traue. Bei der Nase wäre das hochproblematisch geworden und naja, jedenfalls... wollte ich dazu nochmal was sagen, weil das hätte ja den Anschein machen können, dass ich immer noch morgens in den Spiegel gucke und denke, oh mein Gott, mein Haaransatz, oh je, meine Nase. Und das ist zum Beispiel ganz und gar nicht so. Vor 3 Jahren habe ich ja öfter hier thematisiert, dass ich jetzt 40 werde. Und das war auch nochmal so ein Moment, wo ich nochmal anders auch über mich selber nachgedacht habe, weil ich total gerne 40 geworden bin, weil das auch für mich nochmal, so wenn ich so über mich und meinen Körper und so vieles nachgedacht habe, echt auch so ein Punkt war, wo ich dachte, boah, ich habe mich nie so wohl in mir selbst gefühlt wie jetzt gerade. Und das ist auch immer noch so, auch mit meinem Haaransatz und auch mit meiner Nase. Da habe ich irgendwie nochmal drüber nachgedacht, weil mir das nochmal wichtig war, auch zu erwähnen, dass ich echt zufrieden bin. Also ich gucke morgens in den Spiegel, morgens auch, ja, morgens und ungeschminkt. Und,
no filter, no make-up.
Ja, und denk total oft an den allermeisten Tagen, wow, ich ich mag mich so, wie ich bin. Ich bin echt schön. So, also, ich denke, das auch ein bisschen komisch, ne? Aber ich gucke ganz oft in den Spiegel und denke so,
also allein das schon, ne? Dass du das sofort wieder relativierst. Dieses klingt jetzt auch ein bisschen komisch. Warum eigentlich? Also,
kannst du das sagen, Claire?
Was ist da bei uns gemacht worden? Also ich spreche jetzt auch ganz explizit von uns als Millennial-Frauen. Was ist da bei uns, als wir Kinder und Jugendliche waren, so Anfang der 2000er, gemacht worden, dass wir diesen Satz nicht einfach sagen können? Also, dass wir ihn immer relativieren müssen, immer einordnen müssen. Also, ja, ist das jetzt okay, dass ich das so sage, dass ich mir gefalle? So, Also, wie krass
es ist, ja
ist
tatsächlich
das
nicht?
Weil ich kann das auch nicht. Ich kann nicht einfach.
Ich kann das auch. Okay, Achtung, ich sag das jetzt, ohne zu relativieren. Ja. Ich gucke in den Spiegel. Ich gucke jetzt hier, wir nehmen ja remote auf und ich sehe mich ja selber hier bei Riverside. Und ich gucke mich an und denke, boah, ich bin eigentlich eine schöne Frau. Also.
So, okay, und das sagst du jetzt so, aber dein erster Impuls war vorhin zu relativieren. Und das wäre es auch meiner übrigens. Also, ich kann das nicht einfach so sagen. Ohne zumindest zu sagen, also ja, also ich bin jetzt vielleicht nicht so die, ich so, wenn man so vergleicht jetzt so und was so gesellschaftlich akzeptiert ist als schön, da bin ich vielleicht nicht eine 10, aber zumindest finde ich mich selbst nicht ganz hässlich so. Also, man
also
muss das
schon
irgendwie.
Elf. Und dazu will ich
du
aber auch nochmal sagen,
das ist Spektrum.
Das ist mir schon auch nochmal wichtig zu sagen, das, also und ach, übrigens, ich kann das auch über dich sagen. Ich finde, du bist auch eine richtig schöne Frau.
Ja.
Du bist auch eine Elf. Also zwei Elfer, zwei Elferinnen sprechen ja miteinander. Und dazu möchte ich aber auch sagen, das ist mir auch wichtig, bevor wir jetzt weiterreden. Ich weiß, dass ich sowas wie Pretty Privilege genieße. Also ich bin, ich
muss
bin
ja
nicht
erst mal
skinny.
Erklären, was das ist.
Ja, also das Privileg, als schön in unserer Gesellschaft wahrgenommen zu werden.
Mhm.
Ich bin normschlank, also ich bin jetzt nicht skinny, aber ich bin auch nicht übergewichtig. Übergewichtig kann man es so sagen oder
mehrgewichtig, sagt man auch.
Mehrgewichtig.
Dick.
Also, ich trage so die Standardkleidergrößen. Das kann man so sagen. Ne? Also ich meine, das ist sehr ernsthaft. Nicht
Standard
nach dem Motto, so darf ich das noch, sondern ich finde so, also ja, also ich bin normschlank, so. Dann bin ich normschön, wobei man da natürlich auch sagen muss, Rassismus spielt da auch noch mit rein, eine Exotisierung und Fetischisierung, das ist auch problematisch, darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Aber im Großen und Ganzen würden Menschen, die mich so sehen, glaube ich, erstmal in die Kategorie sieht okay bis schön aus einordnen. Und
nicht
das ist
protestlich. Kategorie nicht protestlich.
Kann man mal machen, sagt man im Ruhrgebiet. Kann man sich gut ansehen, ne? Kann man sich gut angucken. So, also. So, jedenfalls, das wollte ich nochmal sagen. Ich weiß, dass das durchaus ein großes Privileg ist, was ich da genieße. Bevor wir jetzt weiterreden, war mir das auch nochmal wichtig zu sagen. Warum ich damit einsteige, hat damit zu tun, dass du eigentlich bei der letzten Folge noch ein weiteres Thema mitgebracht hast.
Ja,
und
das
aber die letzte
Gründen.
Folge einfach noch länger gemacht hätte und wir gesagt haben, komm, wir machen doch jetzt wöchentlich, reden wir nächste Woche über Looks-Maxing.
Ja.
It's
genau.
Your turn, my dear.
Wir hatten schon vor einiger Zeit mal drüber gesprochen, als mir dieser Begriff einfach beim... Ich verbringe sehr viel Zeit, viel zu viel Zeit auf Instagram. Sonst wüsste ich da auch überhaupt nichts
von. Da ist schon wieder so eine Bewertung drin. Verbringst halt Zeit auf Instagram.
Und irgendwie wird mir das so reingespült, vor allem so in der Kritik. Also nicht jetzt Looks-Maxing-Inhalte, die ernst jetzt an mich gerichtet waren, sondern mehr so, das ist gerade so ein Phänomen. Online, welches gerade extrem wächst und wo sehr viele Leute dranhängen, ja?
Ist ja auch eher, ja, bitte.
Sarah hat ihre Hand gehoben.
Ich hab mich gemeldet.
Sie hat sich gemeldet oder wollte
ist
ich
ja
jetzt...
auch eher ein Phänomen, was an Männer gerichtet ist, ne? Also
ja,
mehr
wobei
an Männer
Frauen
als
auch
an
betroffen
Frauen.
Sind, genau. Also es ist
aber weniger, ne? Weil also es ist ja so, dass der Körper von Frauen, der wird irgendwie schon lange irgendwie bewertet. Aber
ja, genau.
Männern...
Also hier geht es vor allem um Männer, die sich selbst optimieren wollen oder ihr Aussehen optimieren wollen.
Zum Beispiel, also indem man sich Maxing, mit einem Hammer vor den Kiefer schlägt.
Zum Beispiel, genau. Also das ist das Extrem. Also es gibt da wirklich auch ein Spektrum, ne? Also auf der einen Seite ist sowas wie, ich mache Sport und wasche mich und mache irgendwie so ein bisschen Haarprodukte rein und achte, habe eine Skincare-Routine oder so und achte darauf, was ich esse und will mich in meiner Haut besser fühlen, besser aussehen. Und ganz am anderen Spektrum ist halt auch, dass man sich mit dem Hammer den Kieferknochen zertrümmert, weil irgendwie diese, wenn so eckige Kiefer als besonders gut aussehend gelten.
Also es ist ja Ursprung, Look, also den Look maximieren, darum geht es
genau,
ja. Ne? Also
genau,
den,
genau.
Irgendwie.
Ja, aber also das Ganze klingt ja, also jetzt bis auf dieses Kieferzertrümmern, klingt ja erstmal so, ja gut, okay, ist halt so ein bisschen so, die Männer haben auch mal für sich entdeckt, dass man was für sein Äußeres tun kann, so. Aber es ist halt ein bisschen mehr als das. Also es kommt halt nämlich direkt aus einer bestimmten Kultur, nämlich aus der Incel-Kultur. Incel,
was ist das?
Involuntary Celibate, das sind, wortwörtlich übersetzt, unfreiwillig zölibatär oder unfreiwillig enthaltsame Menschen. Also Leute, die unfreiwillig enthaltsam sind. So kein
Leute,
Sex
die
haben.
Man im Ruhrpott jetzt nicht anguckt und sagt, ah ja, kann man mal machen, Schätzelein.
Ja, beziehungsweise, also das ist eine riesige Community online, ne?
Also Menschen, die jetzt irgendwie nicht daten, weil sie auf dem Datingmarkt nicht ankommen oder was?
Genau.
Okay, ich wollte nur kurz, du hast das so versucht, so höflich zu formulieren, ich wollte nur kurz, damit wir wissen, worüber wir reden.
Ja, genau. Also da gibt es nochmal eine Subkultur von, die sogenannte Black-Pill-Kultur. Also die sind vor allem getrieben von der Idee, dass alles im Leben durch Aussehen determiniert ist. Genetisch festgelegt, hierarchisch geordnet vor allem Dingt. Wer gut aussieht, gewinnt. Und wer nicht, hat verloren. Für immer. So, und Looksmaxing ist, das ist die Black Pill. Und Looksmaxing ist sozusagen die in Anführungsstrichen hoffnungsvollere Variante. Du kannst etwas tun. Also du kannst dich so verändern durch Sport, durch Ernährung, durch kosmetische Eingriffe dann halt auch, durch Skincare, durch alles Mögliche. Und du kannst dann sozusagen ausbrechen aus diesem, ne? Aber das Koordinatensystem ist exakt dasselbe. Also es gibt dort eine Bewertungsskala, ja, wer sozusagen... da wird, und das ist auch so ein bisschen pseudowissenschaftlich, wird das so in Kieferwinkeln gemessen, wer in dieser Hierarchie sozusagen weiter oben und weiter unten. Also Menschen werden wirklich auf Skalen bewertet und eingeordnet.
Das erinnert mich ja so ein bisschen auch an Rassenideologie, also weiße Rasse in Anführungsstrichen. Es gibt keine menschlichen Rassen. Ich muss immer, wenn ich den Begriff hier sage, das dazu sagen, weil es gab ja eine Umfrage vom Dezim-Institut dieses Jahr, dass 30% der Deutschen denken, dass es menschlich-biologische Rassen gibt. Das gibt's nicht, liebe Leute, das gibt es nicht, aber jetzt rede ich weiter. Also, die Rassenideologie der Kolonialzeit besagte ja, die weiße, in Anführungsstrichen, Rasse steht ganz oben, dann folgt die gelbe, dann die rote und die schwarze oder die schwarze und die rote, da gibt es unterschiedliche Abstufungen. Was aber immer gleich war, war, dass die weiße Rasse ganz oben steht und Rasse bitte in Anführungsstrichen sehen. Und gerade was du so sagtest mit diesem Vermessenwerden, das erinnert mich auch so ein bisschen daran, so irgendwie der Film über die Kolonialzeit in Namibia heißt ja auch Der vermessene Mensch, also ein Dokufilm. Nee, ist eigentlich gar kein Dokufilm, ist eine Geschichte, die da erzählt wird. Naja, jedenfalls ganz interessant. Und das finde ich so interessant, weil Faschismus ja auch immer ein Körperideal hatte, ja. Die Nazis, die Kolonialherrschaften, haben immer Körper vermessen und diese Vermessung dann auch an Menschenwert geknüpft. Ja. Und genau. Nichts daran, weil du sagtest gerade pseudowissenschaftlich, nichts daran ist heute wissenschaftlich belegbar, obwohl Menschen über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, versucht haben, das wissenschaftlich zu belegen, aber letztendlich immer daran gescheitert sind, aber ideologisch das dann doch eine Zeit lang so galt, dass das dann doch wissenschaftlich belegbar ist. Zum Beispiel, dass es Menschenrassen gab, gab es aber nie. Also Und das finde ich nochmal so interessant daran, weil faschistische Bewegungen hatten schon immer eine Idee vom in Anführungsstrichen richtigen und starken Körper. Und der gefährliche Schritt ist dann nicht nämlich das Messen. Mhm. Der gefährliche Schritt dabei ist dann ja die Messbarkeit in Menschenwert zu übersetzen. Und das finde ich so krass, dass das ja also mich auch nochmal so nachdenken lassen hat über rassenhygienische Forschung in Anführungsstrichen. Also irgendwie, wenn man so an Euthanasie bezeichnete Morde an Menschen denkt, die halt, also die Euthanasie, also Menschen zu ermorden, auch dadurch gerechtfertigt wurden in der NS-Ideologie, weil Leben durch die Vermessung von Körper nicht als lebenswert angesehen wurde. Und diese Vermessung, die war dann quasi sozusagen sowas wie eine Zuarbeit für die Sortierung in wertvoll und wertlos. Und das finde ich so krass, weil gerade wenn wir in Deutschland darüber nachdenken und auch in den USA, aber so, sei es um die USA drum jetzt, aber wir sind hier in Deutschland, deswegen deutscher Kontext, finde ich das nochmal so krass, in Deutschland mit dieser Geschichte über jetzt Messbarkeit, Pseudowissenschaft, was ist schön, was ist nicht schön, mhm, was ist wertvoll, was ist wertlos,
vor allen Dingen.
Hierarchisierung, so darüber nachzudenken. Und das, finde ich, ist so ein ziemlich großes Problem dabei.
Ja, und du sagst jetzt, das erinnert mich an, aber es ist tatsächlich so, dass innerhalb dieser Ideologie eine explizit rassistische Komponente gibt. Also in diesen Communities gelten bestimmte Gesichtstypen als in Anführungsstrichen objektiv attraktiver. Und gemeint sind damit eigentlich fast immer eurozentrische Normen. Mhm. Auch Ethnien werden ganz offen in Attraktivitätsrankings eingeordnet. Das klingt irgendwie absurd, aber es ist wirklich in diesen Räumen wird das so gemacht. Und,
gerade das Wort Ethnien wird ja häufig auch benutzt so als so ein Begriff für Pseudorasse, ne? Also dann verwendet
richtig, also
man das Wort
deswegen
Ethnie.
Auch dieses Pseudowissenschaftliche. Es klingt nach Biologie, es klingt nach Objektivität, nach Faktizität, aber es ist genau dieselbe Denken, was du eben beschrieben hast. Die Hierarchie ist an, ne, also da wird die Hierarchie als natürlich verkauft. Manche Menschen sind halt mehr wert, ne? Also wieder dieses Blackpill-mäßige, wenn du so und so aussiehst, dann bist du erfolgreicher, bist du besser und wenn du so und so aussiehst, dann halt eben nicht. Also, also dein Kieferwinkel ist suboptimal und der Weg dahin zu deiner Herkunft ist suboptimal, ist halt da wirklich erschreckend kurz. Ne? Und ganz klar auch die frauenfeindliche Dimension. Ne? Also in seiner Ursprungsform ist Looksmaxing einfach zutiefst frauenfeindlich. Es gibt halt eben auch Rankings für Frauentypen, in Anführungsstrichen. Also vor allem sind Frauen in diesem Koordinatensystem keine Menschen mit eigener Perspektive, sondern wirklich Objekte mit messbarem Marktwert. Ne? Also es wird auch so benannt, der sogenannte Sexual Market. Also der Mann optimiert sich, um auf diesem Markt konkurrenzfähig zu sein. Und auch die Frauen werden da bewertet und eingeordnet. Und diese Logik trifft ja dann auch Frauen und queere Menschen direkt. Ne? Also wenn Aussehen als objektiv messbar gilt und gesellschaftlich auch so verhandelt wird, dann trägt das auch zu einem Klima bei, wo dann auch wirklich Leute sich unters Messer legen, exzessiv Sport getrieben wird, extreme Kontrolle über die Ernährung, was halt dann auch nicht selten in Essstörungen übergeht. Was wir früher vielleicht eher mit Mädchen und Frauen assoziiert werden, das hat sich jetzt verändert. Das ist jetzt auch durch diesen Trend jetzt auch immer mehr bei Männern. Und ich habe auch nochmal, also um nochmal eine andere Perspektive auch reinzubringen, ich habe einen Artikel gelesen mit Friend of the Podcast Lena Müller. Sie war ja bei uns vor einigen Folgen, um über Endometriose zu sprechen. Und sie ist ja Landesjugendpfarrerin in Berlin und arbeitet halt täglich mit jungen Menschen. Und sie hatte halt ein Interview geführt, den können wir euch auch verlinken. Und sie beobachtet diesen Trend halt auch, hat einerseits Sorge darum, also wegen all dem, was wir gerade genannt haben, aber halt auch Verständnis, ne? Weil sie sagt, junge Menschen sind ständig mit Krisen konfrontiert zurzeit, ne? Also Klimakrise, Kriege und auch Corona und Isolation und immer mehr
Einsamkeit.
So auf Einsamkeit. Und dann kommt natürlich noch Schulstress und all die persönlichen Probleme, die Leute dann auch haben, noch dazu. Und die suchen halt nach etwas, was sie kontrollieren können. Und da bietet sich der eigene Körper auch einfach an. Das ist ganz verständlich, dass Leute sagen, ich habe keine Kontrolle über mein Umfeld. Es passiert irgendwie alles und es ist alles schlimm und es ist alles so unkontrollierbar, aber das kann ich kontrollieren. Und da steckt halt auch wirklich ein Leidensdruck hinter. Und gleichzeitig sind halt auch, ist da halt auch diese Ideologie hinter. Also die sind dann anfällig für eine Ideologie, wo es wirklich darum geht, Menschen in Hierarchien einzuordnen.
Also bei Jugendlichen fällt mir gerade ein, das finde ich auch nochmal interessant. Ich habe in der Zeit, können wir euch auch verlinken, ein Zeitporträt gab es da über einen Jugendlichen, der Ozempic genommen hat. Mhm. Und sagt, dass seine Lebensqualität sei danach besser geworden.
Muss ich erstmal erklären, was Ozempic ist? Oder wissen
Sie? Achso, die Abnehmspritze. So, also mal kurz gesagt so. Ich glaube, da muss man hin. Könnt ihr googeln sonst.
Ja.
Das fand ich so interessant, weil das ja auch also so und so gesehen werden kann. Ne? Mhm. Und ich finde das so interessant, weil, wie du gerade sagst, ne, Jugendliche sowieso gesamtgesellschaftlich viele Herausforderungen und so weiter. Und dann sind die Jugendjahre ja auch so eine prägende Zeit fürs ganze Leben. Also was habe ich da eigentlich erlebt und so weiter.
Ja.
Ne? Wer irgendwie wurde in der Schule gemobbt für Segelohren in Anführungsstrichen oder Gewicht gehänselt und so weiter. Ja, was dann so auch jahrzehntelange Auswirkungen haben kann. Ne? Und dann halt dieser Jugendliche und dann gab es natürlich Empörung. Ne? Wie kann er jetzt so ein Jugendlicher, die Abnehmspritze und so weiter. Und das ist ja auch sowas von Gleichzeitigkeiten, wie ich finde. Ja, weil auf der einen Seite, klar, kann man jetzt sagen, naja, man muss ja jetzt nicht bei dieser Lux-Maxing-Optimierung bei jungen Menschen anfangen. Da gehört ja eigentlich mehr dazu, dass sie ihr Selbstbewusstsein stärken sollen. Und irgendwie, man kann ja nicht daherkommen und sagen, naja, jetzt bist du halt, jetzt willst du halt ein paar Kilo abnehmen und wirst gemobbt deswegen und jetzt geben wir dir mal eine Spritze und dann ist gut. Mhm. Genauso gut ist ja auch keiner dahergekommen und hat zu mir gesagt, irgendwie, naja, deine Nase, die ist irgendwie so groß als Jugendliche und dann machen wir halt mal kurz eine Nasen-OP, sondern dann, was ja auch gut war, wurde mir gesagt, naja, du bist schön so wie du bist und so weiter und so fort und ne, so. Und ich sage jetzt auch nicht, dass ich hätte meine Nase als Jugendliche operieren lassen müssen, überhaupt gar nicht. Ich will auch gar nicht so viel über meine Nase reden, meine Güte.
Jetzt gucken alle immer auf deine Nase als erstes.
Ja, meinetwegen, guckt auf meine Nase. Es hat ja so zwei Seiten, ne? Dieser Jugendliche, der berichtet dann halt, dass wirklich seine Lebensqualität dadurch besser geworden ist und so weiter.
Mhm. Sein Selbstbewusstsein gesteigert wird auch.
Ja, jetzt kann man natürlich sagen, hör mal, Junge, da hättest du wohl ein bisschen mehr Sport und ein bisschen weniger essen können und dann wäre das auch gelaufen oder dein Selbstbewusstsein stärken und so weiter.
Mhm.
Es gibt diese Spritze, ja, die hat auch viele Nebenwirkungen vielleicht und keine Ahnung, so tief bin ich gar nicht in diesem Ozempic-Thema drin, aber wir leben halt in einer Gesellschaft, in der Jugendjahre sehr, sehr prägend fürs Leben sind, wo sich auch viele, auch psychische Erkrankungen und so weiter daraus bilden können. Und wer bin ich jetzt, die ich jetzt darüber irgendwie urteile, wenn da irgendein Jugendlicher Ozempic nimmt und danach eine bessere Lebensqualität hat und vielleicht dadurch, sind alles nur Eventualitäten, ich weiß, 10 Jahre später nicht eine Depression entwickelt. Ich weiß, dass das nur Eventualitäten sind. Was ich aber damit sagen möchte, ist, die Grenze, die ist ja eh schwierig. Ne? Mhm. Also du hast ja gerade beschrieben, es ist ja auch ein Spektrum, es gibt Soft-Maxing,
ja.
Skincare, tralala, ein bisschen Gewicht,
Sport,
aber auch nicht mit einer Spritze, sondern selber irgendwie Kalorien zählen und Sport machen und was weiß ich. Und das ist alles so gesellschaftlich akzeptiert bis zu einem gewissen Rahmen. Und dann gibt es irgendwo so einen Graubereich. Und dann wird es schwierig so. Und die Frage ist, ab wann wird es schwierig und für wen wird es ab wann schwierig? Okay, ich finde es schon schwierig, sich mit dem Hammer auf den Kiefer zu schlagen. Ich glaube, das bleibt immer schwierig. Aber ich kenne auch zum Beispiel eine Jugendliche, die hatte Segelohren, also abstehende Ohren, und hat sich die Ohren anlegen lassen als Jugendliche und wurde dadurch plötzlich auch einfach nicht mehr gehänselt in der Schule, gemobbt in der Schule, und das hat aufgehört und dadurch ging es ihr einfach auch viel, viel besser. So, also die so aus der Jugendarbeit damals. Und das war auch so ein Ding, das war dann auch so eine Frage, ne, ist das jetzt so die Lösung und so? Ja, für sie war es die Lösung und ihr ging es danach besser. Das war irgendwie dann auch finanziell möglich und so. Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Das ist ja auch ein Klassismus-Ding, ne? Also wer kann sich das eigentlich leisten und so. Ist mir alles schon klar. Aber ich glaube, dass da das Thema Gleichzeitigkeiten, Ambiguitätstoleranz auch mal wieder sehr, sehr wichtig ist. Ja, wenn ein Mensch unter etwas leidet und ein Eingriff ihm oder ihr echte Erleichterung bringt, ist es irgendwie auch zynisch zu sagen, naja, ein starker Charakter, der wird dir jetzt auch helfen.
Dann bist du halt, dann wird wieder die Person als defizitär.
Ja, du musst halt ein bisschen stärker sein.
Du musst dich dagegen, also du musst da drüber stehen, über diese Standards.
Ich finde, gerade so in der Schule, ne, ist das auch, du bist in einem Setting, das ist, Schulzeit ist super, super hart, ne? Und dann halt nochmal das Thema, war es aber auch mit Optimierung, kann man auch nicht alles lösen, das ist mir schon klar. Und das ist auch nicht für alle zugänglich. Und es ist schwer zu entscheiden und auch zu finanzieren. Und es darf natürlich nicht kippen, dass die, die nichts machen lassen, dann selbst schuld sind an ihrem Unglück. Das ist mir schon total klar.
Ja, aber und die Gesellschaft, idealerweise würden wir in einer Gesellschaft, und im Himmel wird es so sein, wo das halt eben alles keine Rolle mehr spielt und die Leute sich nicht so einen Druck machen. Aber wir leben halt in der aktuellen Welt. Aber ich will noch mal auf was anderes zu sprechen kommen, dieses, wer kann sich das leisten? Mhm. Weil da musste ich jetzt auch noch mal an die App, an die Creed-App und Lenny denken, weil Luxmaxing ist ja auch ein Markt, ne? Und es ist halt total wichtig, auch diese Komponente zu benennen, weil dieser Content von diesen Luxmaxern, der wird halt auch extrem aggressiv verbreitet, ne? Also die Algorithmen pushen ihn ja. Ich habe davon gehört, so, ne? Also das Grundprinzip, ne, dass die Ideologie erzeugt ein Problem, ne? Du bist nicht gut genug, dein Kiefer ist zu weich, deine Haut zu unrein, dein Körper zu schwach oder was auch immer, und dann verkauft es die Lösung, ja? Also und dann geht's halt immer weiter, ne? Es gibt ja kein Endziel, du bist halt nie fertig, ne? Sondern es geht immer wieder weiter. Und ne, wer verdient dadurch? Also die Supplement-Industrie, also diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, die plötzlich unverzichtbar sind für deinen maximierten Körper, von Proteinpulver, Kollagenpräparate, Vitaminkomplexe und so weiter, alles oft ohne solide wissenschaftliche Basis, aber halt mit extrem aggressivem Influencer-Marketing. Dann die Skincare-Industrie, ne? Skin-Maxing ist so ein eigener Unterbereich. Da hast du dann plötzlich eine unverzichtbare 10-Schritte-Skincare-Routine. Dann dieser ganze, wir haben ja in der letzten Folge gesprochen über die Türkei, wo man sich den Haaransatz machen kann und so. Das ist auch eine riesen Tourismus- Markt dahinter, ne? Von Haartransplantationen, Implantaten und so weiter und so fort. Auch da läuft Werbung direkt über Social Media. Dann diese ganzen Creator, also diese ganzen, die ja auch über Affiliate-Links und gesponserte Posts, eigene Produkte dann das auch monetarisieren. Und es werden immer wieder konstant neue Probleme und Lösungen geschaffen, ne? Also je mehr je verunsicherter die Leute sind, desto mehr Klicks gibt es, ne? Also
aber interessant ist doch, dass das in den letzten Jahren auch gerade durch diesen ganzen Fitness-Trend und so, das ist witzig, ne? Wir haben irgendwie mit unserem Fitnessstudio angefangen, jetzt sind wir hier gelandet. dass dieser Fitnesstrend ja auch so groß geworden ist, weil plötzlich Männer mit angesprochen werden. Das ist in der kapitalistischen Logik natürlich auch sinnvoll. Man spricht nicht nur die Hälfte der Bevölkerung an. Mhm. Also jetzt mal Biene, ist ja auch alles sehr binär gedacht, das muss man übrigens auch nochmal dazu sagen. Sondern man spricht jetzt auch die männliche Kaufkraft sozusagen an, ja. Und das sind jetzt nicht nur Männer, aber es sind ja prozentual mehr Männer, als zum Beispiel das Aussehen von Frauen noch vor, weiß ich nicht, 20 Jahren mehr bewertet worden ist. Das ist, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre so mit diesem ganzen Fitness Kram und so. Und das finde ich nochmal interessant. Warum ist es eigentlich so, dass plötzlich Männer so in diesen Aussehensfokus geraten? Mhm. Und ich habe eine Folge von Sascha und Jule Lobo von dem Podcast gehört, mhm. die sich auch über Looksmaxing unterhalten haben. Und Sascha Lobo meinte dann, dass dass das vielleicht damit zu tun hat, dass in einer Gesellschaft, in der Frauen unabhängiger werden und mhm. nicht mehr so abhängig sind im kapitalistischen, im ökonomischen Sinne von Männern, mhm. Dass dann Männer auch ein bisschen mehr zu bieten haben müssen, als ich bringe das Geld nach Hause. Und ja. das heißt, sie müssen jetzt auch gut aussehen. So. Also mussten sie lange nicht, konnten lange auf der Couch sitzen und ihr Feierabendbier trinken. Und jetzt brauchen sie ein bisschen mehr, um halt auch
um auf dem Markt anzukommen.
So, also und
oder auf dem Markt das, eine Chance zu haben.
Ja. Das finde ich so interessant. Also der Kapitalismus ist ja auch total schlau, ne? Also dass man dann so in dieser Zeit dann auch darauf kommt. Mhm, liebe Jungs, ihr müsst jetzt auch mal ran.
Aber es ist wirklich so, als hätte es da irgendwie so einen Aha-Moment gegeben, wo gedacht wurde, ey, warum machen wir dieses Ganze mit dem Skincare und der kosmetischen Chirurgie und das haben wir bisher alles immer nur den Frauen verkauft. Was machen wir hier eigentlich? Da ist doch noch ein Riesenpotenzial.
Haaransätze bei Männern. Haaransätze.
Was können wir denn
da finden,
was die Leute verunsichern könnte?
Ja, und dann hat man sich so gedacht, Leute, das kam doch schon früher bei den Nazis gut an. Das haben die alle noch irgendwie transgenerational drin, dass wir denen dann verkaufen, auch so Symmetrie oder so. Das war ja auch bei den Nazis so. Eine Symmetrie, das ist jetzt was, mhm. ja, das ist ja. Schönheitsideal und so. Das ist ja auch übrigens völliger Quatsch, dass man so denkt, so eine gewisse Gesichtsharmonie durch Symmetrie sei jetzt besonders schön oder so, richtig. Weil das messbar und objektiv schön sei. Das ist ja auch wieder pseudowissenschaftlich und so. Aber genau da, so stelle ich mir den Kapitalismus ja manchmal vor, um mir das selber auch so ein bisschen anschaulich zu machen, sitzen irgendwie zwei Männer, sind das in meinem innerer Vorstellung auch. Zwei weiße Männer mit weißen Haaren sitzen zusammen und denken sich, hahaha, jetzt machen wir doch was für die Männer. Hihihi, und reiben sich dabei die Hände und sehen so die Dollarzeichen in den Augen und so und überlegen sich dann und so weiter. Und das finde ich auch nochmal interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt wissenschaftlich fundiert ist, was Sascha Lobo da erzählt hat, aber finde ich einen interessanten Punkt und macht für mich Sinn. So.
Ja, finde ich auch. Also Wenn ich, wie heißt das? Correlation, not causation? Also auf jeden Fall beides dieser Phänomene stimmt, ne? Also mhm. was du gerade beschrieb, ob das eine jetzt wirklich das andere bedingt
hat. Ob das einen Kausalzusammenhang hat.
Das wollte ich sagen. Ich wusste nur nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Also ob das ein Kausalzusammenhang ist oder ob es nebeneinander parallel passiert. Aber ich glaube schon, dass das eine das andere, also es würde zumindest Sinn machen, dass das eine das andere mhm. beeinflusst.
Ich wollte auch noch mal darauf zu sprechen kommen mit Optimierung und so. Gerade als ich jetzt gerade das Beispiel von dem Jungen mit Ozempic und so erzählt habe, finde ich es auch noch mal wichtig zu sagen, das hat ja auch alles so Grenzen mit der Optimierung und manches ist einfach auch nicht möglich. Weil dann ja doch die, du hast es Black Pill genannt, dann ja doch eine Rolle spielt. Also zum Beispiel, wenn man das Ganze jetzt nochmal auch rassistisch kritisch beleuchtet, dann stellt sich mir die Frage, was ist mit dem, was man nicht ändern kann? Ja, also ich zum Beispiel wollte als Kind unbedingt weiß sein. Ich habe mich als Kind im Sommer oft in den Schatten gesetzt, um nicht noch dunkler zu werden. Ich habe versucht, mir das abzuwaschen, meine Hautfarbe. Ich wollte gerne blond sein, ich wollte gerne glatte Haare haben und so weiter. Das kennen viele POC. Und das war eben was, was nicht zu ändern war. Ja, also klar, man hätte mir jetzt Whitening-Creme kaufen können und die Haare chemisch glätten und so weiter. Ja, gibt's auch, aber bis zu einem gewissen Punkt funktioniert das ja nur. Das wäre ja auch problematisch, wenn man das getan hätte, hat man nicht bei mir. Und genau da, finde ich, zerbricht diese ganze Logik vom Optimieren auch. Ja, also bei Ohren, Zähnen, Gewicht und so weiter gibt es gewisse Stellschrauben. Bei rassifizierten Merkmalen heißt in Anführungsstrichen optimieren entweder auch eine Selbstauslöschung der eigenen Identität.
Absolut,
und manche Merkmale, die werden halt eben abgewertet und die Antwort, die kann dann ja nicht sein, den Menschen zu ändern und plötzlich weiß zu machen, wie man das mit Jesus gemacht hat zum Beispiel. Ja, funktioniert der jetzt so? Bei mir. Ich bin ja auch nicht Jesus, ne? Und das, finde ich, gehört auch nochmal so mit da rein und gesagt. Das meinte ich gerade am Anfang, als ich gesagt habe, da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Und interessant war da, als ich so darüber nachgedacht habe nochmal, dass ich dachte, als ich zum Beispiel nach dem Abitur für ein Jahr nach Tansania gegangen bin, war ich plötzlich schön. Also der Kontext hängt auch nochmal davon ab, wo man ist und wie man als schön bewertet wird. Denn in Tansania war ich heller als die meisten Menschen um mich herum. Und in Deutschland war ich halt dunkler als die Menschen um mich herum. Das hat was mit Colorism zu tun. Also wie dunkel bist du und wie nicht schön bewertet dich eine rassistische Gesellschaft. Also der Hautton auch als Hierarchie. Und dieselbe Person kann in anderem Kontext halt mehr oder weniger wert sein und mehr oder weniger schön sein. Und das ist was ich halt auch nochmal so erlebt habe und wo ich auch nochmal so dran denken musste, wie kontextabhängig das ist. Total. Dass die Schönheit halt nicht nur was mit meinem Aussehen zu tun hat, mit meinem Gesicht, die mir irgendwie im Gesicht sitzt oder so, sondern die Machtverhältnisse drumherum auch nochmal eine Rolle spielen und das auch sehr kontextabhängig ist.
Total.
Und auch wenn mich Menschen zum Beispiel in Deutschland schön finden, spielt der Rassismus da ja auch nochmal mit rein, weil es auch was mit Fetischisierung und Exotisierung zu tun hat. Also in manchen Augen bin ich ja schön genug, um Sexpartnerin zu sein, aber nicht, um Lebenspartnerin zu sein. Also das finde ich, ist auch nochmal intersektional bewertet, auch nochmal so ein Punkt, den ich da total wichtig finde. Und was ich auch noch interessant fand, war, ich habe so einen Podcast gehört mit Detlef D. Soest. Weißt du, wer das ist?
Ein Tänzer, Choreograf.
Ja, und der hat auch in so vielen
Reality-TV.
In so vielen Formaten auch gesessen, wo man halt Menschen bewertet hat, so Reality-Formate, ne?
So Casting-Shows.
Halt, ja, wo er dann halt so in der Jury saß und so, ja. Und der war in einem Podcast eingeladen mit einem der reichweitenstärksten oder einer dieser deutschen Lux-Maxer. Und das war nochmal so interessant, weil das war katastrophal, was dieser Lux-Maxer da gesagt hat. Und das war auch für Detlef D. Soest und auch für die Moderatorin, die sie eingeladen hatte, war das auch empörend, was der dann so gesagt hat. Ne? Also wie deutlich der dann auch Menschen runtergemacht und bewertet hat, wirklich in einer Form, wo wir gesamtgesellschaftlich sagen würden, das geht nicht mehr. Wo wir, wo sich auch viele Menschen, glaube ich, so drauf einigen würden, zu sagen, das geht nicht.
Das geht zu weit, ja.
Ein Punkt hatte der dann gesagt, wo ich dachte, ja krass, also es ging dann um Body Positivity und die Moderatorin hat dann irgendwie sowas gesagt wie, naja, aber in Zeiten von Body Positivity kannst du das jetzt aber auch nicht sagen. Und dann sagte dieser Lux-Maxer sowas ungefähr in der Richtung wie, naja, jetzt tun wir mal nicht so, wir haben jetzt neue Worte für irgendwas gefunden, aber ganz ehrlich, ihr sagt Body Positivity, aber das ist ja nicht die Realität in unserer Gesellschaft. Die Menschen denken ja trotzdem, wenn sie mehrgewichtige Körper, der hat jetzt nicht mehrgewichtige Körper gesagt, der hat natürlich was anderes gesagt, sehen, dann denken die Menschen trotzdem, mein Gott, ist die hässlich oder mein Gott, ist die oder der oder wie auch immer.
Das wollte ich halt auch gerade sagen. Spricht der nicht einfach nur das aus, was viele denken?
Und das finde ich das fand ich so erschreckend, als er das gesagt hat. Dann ist natürlich in mir, gehen alle diskriminierungssensiblen Radare gehen so an und denken, meine Güte, wie kann er das sagen? Und gleichzeitig denke ich auch, er hat leider auch ein Punkt dabei, gebe ich sehr ungern zu, aber der gehört nun mal auch zur Ehrlichkeit dazu und gerade bei Jugendlichen am Schulhof, damit will ich jetzt nicht sagen, dass Jugendliche sich alle spritzen lassen sollen und da gibt es jetzt die super Lösung, ja wirklich überhaupt gar nicht. Aber diese Gleichzeitigkeit halt besteht halt auch, ja. Und dieser Body Positivity hat halt auch seinen Ursprung in der Fat Liberation von schwarzen Frauen und so. Das hat halt auch eine Geschichte und die ist auch wirklich zu würdigen. Ja, die will ich überhaupt nicht abtun, indem ich das sage. Aber was dieser Typ da, ich meine, das ist ja auch bei Rechten oft so. Ja, die finden dann so Punkte in der Gesellschaft und ticken da was an, wo man einen Punkt hat oder wo man was finden kann und Menschen gegeneinander ausspielen kann. Und das fand ich irgendwie so perfide daran. Und das ist in dieser ganzen Lux-Maxing-Bewegung so, dass das perfide daran, dass Menschen dann da so einen Punkt finden und sagen, naja, so denkt der aber wirklich, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann bewerten wir ja doch die Menschen in unserem Kopf. Umso wichtiger ist aber auch, darüber kritisch und offen zu sprechen.
Und das ist halt das, was, wo ich so richtig, richtig auch Wut im Bauch kriege, weil letzten Endes sind diejenigen, die da als Zielgruppe gelten, vulnerable Leute, ne? Also Leute, die, wo wir wieder bei dem Thema, also wieder bei Lenny sind, ne? Also da, wo ja, auch junge Menschen, Kinder, die vielleicht auch in einer Krise, persönlichen Krise stecken, die eben auch in einem Kontext leben, wo sie bewertet werden. Das ist ja so. Also der hat ja, wo er recht hat, hat er recht, ne? Also das ist ja die Realität von Kindern. In der Schule und in der Peer Group und so weiter werden sie ja bewertet und kategorisiert und hierarchisiert. Und dann ist es das dann sozusagen als so einem als eine Möglichkeit zu verkaufen, und ich sage bewusst verkaufen, sich davon befreien zu können. Also du kannst aufsteigen in der Hierarchie, du kannst ausbrechen aus dieser Platzierung, in der du bist. So. Mhm. Das ist halt dieses Perfide daran, was, ne, und das ist eine Geldmachmaschine. Mhm. Das ist eine ganze Industrie hinter.
Und zum Schluss kann ich vielleicht auch noch mal sagen, und vielleicht ist das auch mein Herz. Mm.
Etwas fürs Herz.
Ich finde, wenn ich jetzt noch mal auf den Anfang gucke, ne, was ich am Anfang so gesagt habe über meine Nase und so, ich möchte mit meiner Nase wieder enden, ja. Also meine Nase, die ist ja heute dieselbe wie früher, wenn nicht sogar größer. Ich glaube, Nasen und Ohren wachsen bei Menschen im Laufe des Lebens. Ich glaube, ja. Müssen wir jetzt nochmal nachgucken.
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Weil sonst hättest du ja, also wenn du das...
Mit deine Augen wachsen Nase, zum Beispiel nicht.
Wenn deine Nase die gleiche Größe hätte wie du als Baby, also, oder beziehungsweise wenn...
Ja, nein.
Stell dir mal vor, du wirst geboren und hast eine Nase in dieser Größe. Das wäre ja total grotesk.
Hey, willst du jetzt was über die Größe meiner Nase sagen? Ich bin gerade beim Herz. Nein, ich meine aber zum Beispiel, ich glaube, die Iris in deinem Auge, die wächst nämlich nicht im Laufe deines Lebens. Und deine Zähne, also deine Zähne, die du nach deinem Milchzähnen kriegst.
Die bleibenden Zähne.
Die nämlich auch nicht. Deswegen sehen die ja bei GrundschülerInnen, sehen die so riesig
so
aus.
So groß aus, ja, ja.
Weil die halt nicht mehr größer werden.
Weil die noch nicht reingewachsen sind.
Ja. Genau. Und deswegen sehen so kleine, süße Babyaugen auch so süß aus, weil die
so
sind schon so
Augen.
Groß wie später so. Mhm. Oder ab einem gewissen Alter, ich weiß es nicht. Aber die Nase, die wächst auch, wenn du über 20 bist noch. Und deine Ohren auch. Oh. Aber der ist nicht so krass, glaube ich. Leute,
geht da noch was?
Mich
wer
gerne.
Weiß? Ab wann ist denn abgeschlossen, dieser Wachstum?
Ich habe das jetzt nicht überprüft, ich habe das mal gehört. So, jedenfalls, was ich sagen wollte, meine Nase, die ich als zu groß empfunden habe, die ist vielleicht sogar noch größer geworden, zumindest ist sie nicht kleiner geworden, die ist genau dieselbe und trotzdem finde ich mich heute schön. Also es lag nie an meiner Nase. Was sich aber bei mir geändert hat, ist eben nicht das Gesicht, geändert hat sich, dass die Themen meiner Jugend leiser geworden sind, dass Empowerment im Umgang mit Rassismus dazugekommen ist und dass ich das verstanden habe, wie ich in einem rassistischen Weltsystem bewertet werde und heute weiß, dass Schönheit sich auch davon ableitet und bewertet wird. Und ich glaube, ein viel größeres Problem ist einfach, wenn Menschen verunsichert werden, und da ist gerade so die Pubertät ja auch eine sehr vulnerable Zeit, ne? Man ist sich irgendwie nicht mehr Kind und noch nicht erwachsen und irgendwie dazwischen und findet man sich so. Und dann ist ja auch das Thema Einsamkeit, ist das heute auch schon mal angesprochen, sehr, sehr großes Thema in unserer Gesellschaft. Und damit geht eben auch einher, dass Menschen, die sich einsam fühlen, scrollen vielleicht auch öfter mal in ihrem Social-Media-Feed rum. Und der Selbstwert, der ist vielleicht auch geringer, wenn du einsam bist. Und dann auch noch die erhöhte Selbstfokussierung gepaart mit Social Media kommt halt so dazu.
Und du findest dann deine Communities, ne?
Nee,
also
du findest
dann,
genau,
etwas verbindet dich dann auch mit anderen, nämlich diese gemeinsame Unsicherheit. Oder diese gemeinsamen Ängste.
Und das, aber jetzt wollte ich, das wäre ich schon wieder viel zu negativ. Also, was ich
ja,
sagen
gut, aber
wollte,
dann verstärkt man sich auch, also man kann sich ja gegenseitig bestärken im Positiven und im Negativen, ne? Also,
exakt.
Du kannst ja auch deine Community finden, die ja genau in diese Kerbe reinschlägt und sagt, ja, es ist alles schlecht und die Bitches da draußen, die behandeln uns scheiße und genau, das muss da und daran liegen.
Ja, und aber was ich nochmal so als schöneren Satz jetzt nicht mit
ja,
den Bitches da draußen.
Ja, bitte hol uns wieder
ich
raus.
Ich möchte nicht mit den Bitches da draußen enden. sondern halt, was mich schön gemacht hat, das war irgendwie kein Eingriff. Es war, dass ich vielleicht auch weniger alleine war und weniger mit mir selbst auch unzufrieden war. Das war Empowerment, das sind Freundschaften wie mit dir und so. Also das sind und eine Welt um mich herum, die dann auch gekommen ist und die auch zum Teil da war und so. Und das finde ich auch nochmal, ja, das finde ich nochmal so wichtig, auch am Ende dieser Folge zu sagen. Und woran ich auch noch denken musste, war, dass Menschen, die uns ja auch sehr nah sind und die wir lieben, die bewerten wir ja auch gar nicht daran. Ja, also das Schönste an einem Gesicht ist, dass es schöner wird, je mehr man es auch liebt. Also Menschen, die mir zum Beispiel nah sind, und da musste ich an das Gesicht meiner Uroma denken. Das war für mich als Kind was total Faszinierendes und ein sehr, sehr schönes Gesicht, ja. Und die war total alt. Also die sah auch total alt aus. Die ist mit ihren beiden Kindern ins Ruhrgebiet geflohen und die hatte echt ein Leben gelebt, so, ne? Die hat nicht mal Gesichtscreme benutzt oder so. Und, ne? Und die war total faltig und alt und so. Und im Sinne von Looks-Maxing, da wären, also da hätten alle irgendwie richtig viel so dran gefunden. Und trotzdem war sie für mich als kleine Sarah so das eins der schönsten Gesichter, die ich kannte, weil sie einfach so eine starke Frau war und weil sie meine Uroma war und weil ich meine Tochter übrigens auch nach ihr benannt habe. Aber deswegen kann ich den Namen jetzt nicht sagen. Und das finde ich nochmal so schön auch, wenn ihr an die Gesichter um euch herum denkt, die ihr liebt, dann bewerten wir uns ja, wenn wir ehrlich sind, gar nicht danach. Also es ist ja auch, ich würde ja niemals auf die Idee kommen und sagen, hör mal, Thea, bei dir oder auch bei meinem Mann oder bei meinen Kindern oder bei Freundinnen oder so, die ich lieb habe, würde ich ja niemals irgendwie sagen, hör mal, irgendwas stimmt da irgendwie mit dem Augenabstand nicht. Da sollten wir mal ran oder so. Also das sind Dinge, die einfach auch so nicht stimmen und die halt über vieles hinausgehen. Und gleichzeitig weiß ich, sage das in einer Welt, die anders bewertet. Deswegen liebt euch mehr.
Lasst euch von der Liebe leiten. Das steht doch auch irgendwo, ne?
Halleluja. Amen.
In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Seid gut zu euch selbst und zu anderen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.